Jetzt habe ich die dankbare oder undankbare Aufgabe, als Letzter in dieser langen Reihe von hervorragenden Referaten nochmal quasi eine Art auch Zusammenfassung zu bringen, weil ja letzten Endes jeder diese psychosozialen Aspekte bei der Behandlung seiner Patienten mit in Betracht zieht. Und ich muss aber dazu auch noch sagen, Sie haben sich ja jetzt vergewissern können, dass die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ein extrem vielfältiges Fach ist und dass es auch sehr, sehr innovative und sehr gute Kieferchirurgen flächendeckend, jetzt kann ich als Zugereiste so seit 2 Jahren sagen, dass Österreich wirklich ausgezeichnete Kieferchirurgen an allen Standorten zur Verfügung hat und dass man sich hier glücklich schätzen kann, dass man eben hier diese State-of-the-Art-Versorgung wirklich auch bekommt. Jetzt Identität und Gesicht. Sie sehen, wenn man in den Spiegel schaut und dann schaut Mr. Hyde und Dr. Jekyll, schaut dann jemand heraus, den man nicht erkennt. Das kann ein Problem sein und eben deswegen die psychosozialen Aspekte bei der Behandlung der Patienten, die im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich chirurgisch entweder verändert werden müssen oder schon durch ihre Krankheit verändert sind, ist ein durchaus relevantes Thema. Wir haben bereits gehört, ich werde jetzt Torpedo oder Tornado-artig nochmal durch diese verschiedenen Bereiche kurz durchflitzen, die Sie alle schon gesehen haben, aber letzten Endes eine Zusammenfassung letzten Endes all dieser vorangegangenen Referate sagt uns, es gibt Menschen, die zu uns in Behandlung kommen, die sind mal primär mit ihrem Gesicht zufrieden, also da ist das Gesicht und die Identität in Einklang. Dann gibt es Menschen, die sind mit ihrem Gesicht mal prinzipiell nicht zufrieden, da ist es eben nicht in Einklang. Wir haben Menschen gesehen heute schon, die sind bei Geburt schon fehlgebildet. Da kann es beides sein. Die können im Einklang sein mit ihrer Identität und dem Gesicht, die können damit sich abfinden oder auch nicht. Dann gibt es Menschen, die eine plötzlich erworbene Entstellung haben, die sind in der Regel nicht zufrieden mit ihrem Gesicht. Und auch Menschen mit allmählich entstandenen Veränderungen, da gibt es eben beide Versionen. Man kann sich daran gewöhnen, man kann damit zufrieden sein, aber auch nicht. Und letzten Endes, die schlimmste Variante sind natürlich die Patienten, die eigentlich mit ihrem Gesicht zufrieden wären, sich dann aber aufgrund einer Erkrankung für eine einschneidende operative Maßnahme entscheiden müssen. Jetzt nochmal, die haben wir gesehen, die Kinder mit der angeborenen Fehlbildung. Optimalerweise versuchen wir im ersten Lebensjahr sämtliche Spaltabschnitte zu schließen, ob man das auf einmal macht oder auf zweimal. Wichtig ist, dass man es so früh macht, dass das Kind eben normal sprechen lernen kann und dann eben durch diese multidisziplinäre Behandlung adäquat rehabilitiert werden kann. Sie sehen, es gibt eine Vielfalt von Spalten, genauso viele Konzepte gibt es auch. Und letzten Endes ist die maßgeschneiderte Therapie unter Berücksichtigung eben verschiedener morphologischer Aspekte, aber auch der Funktion entscheidend, um da eben zum Ergebnis zu kommen. Und Sie sehen hier, wie das dann aussieht. Das ist jetzt mal eben eine einseitige Versorgung mit 3 Monaten alles auf einmal. Aber letzten Endes, alle Wege führen zum Ziel. Wichtig ist, dass man es frühzeitig macht und dass es eben sowohl von der Ästhetik als auch von der Funktion zu dem Ergebnis führt, dass das Kind eben in unserer Gesellschaft normal sozialisieren kann. Das ist durchaus so, dass wir in der Spaltchirurgie sämtliche Register oft ziehen müssen, auch eben später dann nochmal aus dem ersten Referat die Dyskinathiechirurgie wieder an den Start bringen müssen. Aber letzten Endes ist es eine Sache, die, wie mein Vorredner Gagel schon betont hat, multidisziplinär abläuft und die auf jeden Fall immer wieder mit dem Wachstum und verschiedenen unterstützenden Maßnahmen korreliert werden muss. Hier sehen, das habe ich jetzt nur, dass man Ihnen sieht, der tut jetzt nicht, weil ich ihn liefern noch, ist egal. Also man kann eben sehen, wichtig ist, dass auch die innere Nase betroffen ist, dass also wirklich auch die Funktion, die Sprechfunktion und diese wichtigen Abtrennung zwischen Nase und Mundhöhle eben nicht gegeben ist. Und das ist doch eine sehr, 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 sehr entscheidende funktionelle Voraussetzung, dass das eben so der Fall ist. Wenn diese Kinder älter werden, haben sie häufig eben diese Fehlbildungen, aber auch zum Beispiel abstehende Ohren sind aus psychosozialer Indikation für ein Kind mit 13, 14, so ein Mädchen, das in die Pubertät gekommen ist oder kommt, eine Indikation, finde ich, dass man da was tut, um eben eine normale Sozialisierung und eben das Entstigmatisieren, ob das jetzt aufgrund einer Fehlbildung ist oder aufgrund von eben anderen Faktoren, zu ermöglichen. Das ist dann eben so ein Kind und wir haben auch vorhin schon gehört, ab 15 kann man durchaus an der Nase schon Korrekturen durchführen, unter Umständen sogar früher, wenn das einen wirklichen Grund hat. Und hier war sowohl funktionell als auch von der Ästhetik her, das geht ja meistens Hand in Hand, wie wir heute schon mehrfach bemerkt haben, einen Grund, so ein Kind eben zu operieren. Und wenn man jetzt mal sieht, wie das ist bei Kindern, die eben bei vollem Bewusstsein erleben, dass sie eben nicht rehabilitiert sind, wie dieses vierjährige kambodschanische Mädchen, das nicht in die Schule gehen durfte und nicht in den Kindergarten, weil es eben so entstellt war, die Eltern haben es versteckt, wie das dann eben seine Lippenkorrektur bekommen hat und dann das erste Mal selbst sein Gesicht gecheckt hat. Das hatte natürlich schon eine Vorstellung, es möchte normal und durchschnittlich aussehen. Und dann dieser Blick von diesem Kind, das sagt, ja, so gehe ich in den Kindergarten, da braucht man nicht kambodschanisch zu können, um zu verstehen, was das für dieses Kind bedeutet. Wenn man das mal sieht bei älteren Patienten, wie zum Beispiel hier oben diese 23-jährige Dame, also sowas findet man ja hier in unserer westlichen Welt zum Glück nicht mehr, aber diese Frau, die war ledig, nicht vermittelbar, der Mann wollte sie nicht heiraten und sie ist im Prinzip in unserem Hilfsprojekt zur Operation gekommen, um sich das verschließen zu lassen. Sie ist faktisch am nächsten Tag abgehauen, wir haben sie nicht mehr gesehen, weil sie so glücklich war, dass es jetzt gut ist, dass sie sofort eben geschaut hat, dass sie diesem versprochenen Ehemann jetzt zugeführt wird. Und das hat dann auch, soweit wir das mitbekommen haben, geklappt. Während dieser Herr hier unten, also bei nicht operierter Spalte und hier einer lustigen Prothese, doch mit 56 Jahren voll integriert, verheiratet, Kinder, Verwaltungsangestellter, offensichtlich mit dieser Behinderung besser zurechtkommt. Und das kann einem das, den Eindruck vermitteln, dass einmal die Gewöhnung und die Zeit schon eine Rolle spielt, aber dass vor allem eine äußere Stigmatisierung offensichtlich für eine Frau eine schwerwiegendere soziale Konsequenz hat. Wir haben gesagt, sie kommen auch wegen Unzufriedenheit mit dem Äußeren und es ist heutzutage häufig eine Frage des Alterns. Und da habe ich hier mal einen Selbstversuch gemacht. Also Sie können jetzt auch selbst schauen, ob das stimmt, weil das war vor ungefähr 10 Jahren. Und wir sind eben haben mich mal altern lassen. Und es ist durchaus so, dass die Selbstwahrnehmung, wenn man das dann sieht, wie man selbst sich verändert, aber auch die Fremdwahrnehmung, also ich bin dann kurz nachdem ich ungefähr 90 war, meinem Chef begegnet und ich glaube, er hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, weil er hat mich erst im Gegenlicht gesehen, er hat das Gesicht nicht gesehen, er hat natürlich gedacht, ich sehe so aus wie immer und dann stand er direkt vor mir, hat dann diese Oma, auf seiner eigentlich damals jungen Assistentin, dieses Gesicht, er ist wirklich zu Tode erschrocken und ich denke, das ist einfach auch so etwas, die Erwartung und auch die Erwartung an sich selbst, das sind einfach sehr, sehr wichtige Dinge und da sind eben vieles zu berücksichtigen, auch bevor man invasiv tätig wird. Das war dann, wie ich das Problem lösen konnte damals. Es geht natürlich nicht immer so, aber zu diesem ganzen Aspekt gibt es nächstes Wochenende auch in Wien im AKH ein ganzes zweitägiges Symposium nur über die ästhetische Chirurgie des Gesichtes und das ist etwas, was also zunehmend eine Rolle spielt, eben Surface. Das ist, macht viel aus, also genau die Behandlung auch der kleinen Falten. Anknüpfend nochmal an unser erstes Referat, Kieferfehlstellungen, allmähliche Entwicklung über die Pubertät hinaus führen dann zum Vollbild, zu einer Dysgnathie und das ist eben so, da gibt es durchaus auch Patienten, die diesen Fehlbiss oder diese komplette Abweichung korrigieren lassen und hinterher sagen, ich weiß gar nicht, warum die Menschen jetzt nett zu mir sind, meinen die mein neues Gesicht oder meinen die mich selbst, die also einen Identitätskonflikt bekommen, weil sie besser aussehen als vorher und sich nicht im Klaren sind, ob sie jetzt eben gemeint sind, wenn jemand sie freundlich anschaut oder ob das jetzt sozusagen nur dieses Gesicht, das gar nicht ihr eigenes Gesicht wahrgenommen ist. Also das sind Dinge, die muss man wirklich berücksichtigen und auch hier es ist so, dass ja, wenn man hier Karl V. anschaut, Habsburger, durchaus eine familiäre Ähnlichkeit bei solchen Fehlbildungen auch vorhanden ist. Also auch hier muss man sehr behutsam und sehr gut auf den Patienten, auch von seiner psychologischen Seite her eingehen. Und kann nicht einfach annehmen, dass, weil wir das schöner finden oder weil das normaler aussieht, dass das unbedingt auch für diesen Patienten so ist. Der muss sich auch an dieses Gesicht gewöhnen und es als seines annehmen. Jetzt erworbene oder deutlich nach der Geburt entstandene Defekte, die plötzlich auftreten oder eben keine Entscheidungsmöglichkeit lassen, wie Tumoren oder Trauma, Das hatten wir eben auch heute schon gesehen. Das sind die Tumoren eben von gestern meistens. Wir hoffen, dass wir dieses Stadium überwunden haben und jetzt wirklich nicht mehr die Menschen so zerstören in ihrer Personalität. Das ist etwas, was man eben mit diesen Maßnahmen, über die wir heute schon viel gehört haben, eben maßgeschneiderte Rekonstruktionen, Sofortversorgungen und eben Bewahren der Identität durch eine adäquate, maßgeschneiderte Behandlung heute besser in dem Griff haben. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, das ist faktisch ein Gesichtsverlust. Das hier ist eine Batteriesäureverätzung, wie man sie eben in zum Beispiel auch Kambodscha häufig, um eben den Menschen ihr Gesicht zu nehmen. Das war eine eifersüchtige Freundin des Mannes, dieser Frau, die im Schlaf eben über diese Frau die Batteriesäure geschüttet hat. Da ist natürlich nicht mehr viel zu machen, das muss man einfach sagen. Und das wäre jetzt ein Fall für eine faktisch Gesichtstransplantation, wobei die sicherlich niemals flächendeckend angeboten werden kann, aber in solchen Fällen wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, ein solches Gesicht wieder zu rekonstruieren. Und da gab es einen schönen Ausspruch von der Maria Simeonov, das ist diejenige, die die erste Gesichtstransplantation in Cleveland, Ohio gemacht hat, mit Knochen dabei. Sie hat damals gesagt, you need a face to face the world. Und ich würde noch weitergehen, ich würde sagen, you need your face to face the world. Jetzt kommen wir zur Identität. Was macht denn uns aus? Was ist denn Identität eigentlich? Der Identitätsbegriff, man kann jetzt denken, naja gut, Identity Card, hat das was mit unserer amtlichen Identität oder mit dem Iris-Scan, Fingerabdruck oder eben auch mathematische Identität, A ist gleich A. Oder gibt es nicht auch die Identitätsbegriffe einer nationalen Identität, einer ethnischen Identität, kulturelle Identität? Gerade wenn wir hier in Wien sind, ist das, glaube ich, auch ein ganz erheblicher Faktor, der sich weit über die ethnische Identität stellt oder eben auch einfach die individuelle Identität. Jetzt, individuelle Identität scheint uns doch das zu sein, was am ehesten passt und auch für unseren Bereich des Mund-Kiefer-Gesichts Bereich ist eben in der Funktion und im Aussehen. Und da gibt es eben, wenn man das mal also hypothetisch mit einem sehr, sehr alten Gesetz, dem Law of Fashion, das John Locke bereits 1690 formuliert hat, dass das Verhalten vom Gegenüber bzw. vom Spiegelbild beeinflusst wird und dass wir die Reaktion der anderen, dass durch diese Reaktion unser eigenes Verhalten stark beeinflusst wird. Und zwar sind das nicht irgendwelche Fernen, irgendwie der Papst oder der Bundespräsident, sondern das direkte Umfeld, die Familie, die Arbeitskollegen, also dass das, was oder die Nachbarn, das beeinflusst uns in unserem Verhalten ganz erheblich. Das heißt, wir denken und handeln der Mode unserer direkten Umgebung entsprechend, weil wir so die größte Achtung und Anerkennung erfahren. Und darum geht es ja meistens im Leben. Achtung, Anerkennung, Wertschätzung, das sind eben die Dinge, die wichtig sind und die wir eben berücksichtigen müssen. Spielt noch eine Rolle für die individuelle Identität? Wir fragen, wie bin ich geworden, was ich bin? Wer will ich sein? Was tue ich? Und wie sehen mich die anderen? Eben nochmal John Locke. Also es sind viele Bereiche, die diese Ich-Identität ausmachen, eigentlich mehr auch so Soft Skills, die eben durch die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten, die der Mensch so hat, entstehen, aber nicht zu vergessen, der Körper als Vehikel des Ganzen. Ohne unseren Körper sind wir doch relativ aufgeschmissen. Und wenn wir jetzt nochmal die individuelle Identität und unsere persönlichen Wünsche versuchen zu korrelieren, dann stellt man fest, dass je nach Situation diese Wünsche sogar entgegengesetzt sein können. Also man will einerseits durchschnittlich und unauffällig, aber andererseits außergewöhnlich und besonders sein. Und da stellt sich die Frage, hängt es möglicherweise auch davon ab, Identität und Situation, hat nicht jeder Mensch eigentlich mehrere Gesichter? Es ist ja ein Unterschied, ob ich hier mit Ihnen rede oder zu Hause mit meinen Kindern über das Zimmer aufräumen spreche. Es sind verschiedene Gesichter, die der Mensch eben so aufsetzt im Lauf des Tages und im Lauf des Lebens. Also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Jetzt sind wir tornadoartig weitergekommen und fragen uns, wenn das jetzt so ist, dass wir so viele Gesichter haben und Wie bringen wir denn das jetzt wieder auf den Punkt? Was ist denn dann wiederum wichtig in unserer Performance? Und da sagt eben Krappmann, ein Soziologe, die individuelle Identität zeigt sich in der Leistung des Individuums entsprechend den Strukturen sozialer Interaktionsprozesse, gemessen in den Fähigkeiten der Selbstrepräsentation. Klingt sehr kompliziert, ist ja auch ein Soziologe. Selbstrepräsentation, was ist das? Kommunikation, womit hängt das zusammen? Wir ahnen es schon, mit dem Gesicht, mit der Gestik, mit der Mimik, mit dem Sprechen, mit dem, was man eben tun muss, um mit seinem Gegenüber in Kontakt zu treten. Zuhören spielt auch eine wichtige Rolle. Also Kommunikation geht ja immer in zwei Richtungen mindestens. Und das ist eben beides, egal welchen Bereich in unserem Fach Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie anfasse, unter Umständen beeinträchtigt. Durch all diese Operationen, die wir gesehen haben, kann der Patient in diesen Bereichen verbessert, verschlechtert, aber auf jeden Fall verändert werden. Jetzt, bevor wir ein deformiertes Gesicht behandeln, müssen wir uns über Form und Funktion des normalen Gesichtes klar werden, müssen versuchen zu verstehen, was eigentlich dann als normal gilt. Und was ist außerdem neben normal allgemein verständlich? Wir gehen alle ins Theater, in die Oper, wir schauen alle Filme an und es gibt bestimmte Regeln und bestimmte Dinge, die verstehen wir ohne Worte, weil die uns im Prinzip kulturell, aber auch zum Teil angeborenermaßen völlig klar sind. Man sieht es hier an dem Protagonisten aus dem Film Star Wars. Am Anfang, als er noch ein guter quasi ist, da ist es ein helles Gesicht, der schaut einem gerade und offen an. Es ist alles in hellen Farben gehalten und im Laufe der Geschichte wird er bis hin zum kompletten Gesichtsverlust immer dunkler, immer schattiger, immer weniger sichtbar. Er schaut nicht mehr direkt auf die Menschen zu und das ist für jeden verständlich. Dafür brauche ich nichts zu sagen oder zu schreiben, das ist einfach eine Blickdiagnose. Und das muss uns eben auch Gedanken machen, wie solch eine Wirkung im Detail entsteht. Wie kommt man da drauf und wieso versteht man das so? Das menschliche Gesicht unterscheidet sich von allen anderen Gesichtern im Tierreich doch ganz erheblich. Und zwar hat nur der Mensch einen Gesichtserker im Sinne einer Nase, der getrennt von der restlichen Schnauze einen Mund mit Lippenrot und Lippen besitzt. Und das ist eben nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Menschenaffen so. Also die Menschenaffen sind die einzigen, die eben eine getrennte Nase haben, die wirklich auch Mimik mit den Lippen zum Beispiel machen können. Das sind die anderen Gesichter. Also das absolute Gegengesicht ist natürlich dieses, keine Lippenrot, keine Nase, also das ist das Gegengesicht zum Menschen faktisch. Aber wenn man die anschaut, dann stellt man fest, dass das stimmt. Also diese Gesichtserker-Geschichte scheint doch eine große Rolle zu spielen. Und wenn man jetzt das Gesicht in seinen verschiedenen Bereichen anschaut, dann spielt doch die Augenpartie eine sehr große Rolle. Also die Augen haben einen sehr großen, sehr starken Ausdruck. Die sind sehr wichtig für unsere Kommunikation. Kleinste Veränderungen, zum Beispiel nach einer Jochbeinfraktur, ein Auge, deswegen einer Orbitavolumenveränderung zurückliegt, das fällt immer auf, das wird immer stören, wenn man jemanden anschaut und der hat es, dann sieht jeder, ob er irgendetwas mit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie zu tun hat oder nicht, dass dieser Patient einen Unfall hatte. Und das stört einen, das ist was man nicht unterdrücken kann. Umgekehrt erkennt jeder im OP die anderen Kollegen an den Augen oder die Schwester, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt die Nasenregion anschaut, auch da habe ich wieder im Selbstversuch mal geschaut, was gehört eigentlich alles zur Nase. Das wissen wir zwar eigentlich, wir haben gesagt, außen ist der Gesichtserker, aber hinten dran ist natürlich noch viel, viel mehr. Und das Entscheidende eben ist, dass diese Nase ja auch gleichzeitig das Geräusch, das Soundorgan ist für unsere Sprache, für die Befeuchtung und so weiter, das wissen Sie alles. Aber das ist eben eine Sache, die man nicht außer Acht lassen darf. Die Funktion und die Form müssen immer Hand in Hand gehen und es genügt einfach nicht außen sozusagen das äußere Chassis zu richten. Es muss die innere Funktion auch mit berücksichtigt werden und eben unter Umständen in Mehrfachteams rekonstruiert werden. Das Äußere alleine reicht nicht. Die Funktion für die Sprache zum Beispiel, für den Sprachklang, das spielt eine sehr große Rolle. Ebenso die Mundpartie. Heutzutage in all diesen verschiedenen Produkten oder Fillern oder sonstigen Dingen, um eben die ewige Jugend zu erhalten, um Lippen wieder aufzupolstern oder Lippenstift, all diese Dinge sind ja nicht umsonst da, die haben eine hohe, werden sehr viel verkauft, weil eben der Wunsch besteht, eben vital und jung zu sein. Und die Lippen, die spielen einfach im Gesicht eine große Rolle, wobei es natürlich Aberrationen in jeder Hinsicht gibt. Und das sind eben Moden, die muss man nicht unbedingt mitmachen. Wenn man jetzt anschaut, was macht denn biologisch der Mensch? Der ein Mensch, der einen anderen Menschen anschaut, der kann sich nicht erwehren. Der ist automatisch getriggert darauf, dass er erst einmal die Augen kontrolliert und checkt. Dann wird er sich an die Ränder der Nase richten und dann noch am Rand die Mundwinkel und Ohren. Und dieses Programm läuft ab, ob man will oder nicht. Und das Auge hakt sich an der Stelle fest, wo etwas von diesem Normalen abweicht. Da kann man sich eben auch nicht entziehen. Das ist ein biologisches Programm, das lässt sich nicht aktiv unterdrücken. Wenn Sie jetzt versuchen, diese Frau anzuschauen, dann wird Ihnen schwindelig und das liegt eben daran, dass Sie Ihren biologischen Scanner sozusagen aus dem Gleichgewicht bringen, weil er kennt es einfach nicht, dass da plötzlich vier Augen sind. Versucht das immer in Gleichklang zu bringen und das, daran sehen Sie, es ist eine Sache, die ist nicht unterdrückbar. Jetzt, um zu finden, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch, werden natürlich die Gesichter vermessen, auch das haben Sie heute schon gehört und nicht zuletzt, um eben besser planen zu können, was ist richtig, was ist falsch, wohin wollen wir mit unserer Operation kommen und deswegen gibt es eben heutzutage auch gute Programme, mit denen man solche Sachen sehr gut planen kann, aber das ist jetzt nichts Neues, dass man da was plant oder Rückschlüsse zieht von äußerer Vermessung, wenn wir eben hier im Kunstmuseum sind, muss ich auch darauf mal kurz eingehen. Es gibt auch schon aus dem 16. Jahrhundert diese Gesichtstypen, die Analogienbildung und da ist es eben wichtig und das ist bei uns eben auch kulturell tief verankert, dass man aus Gesichtern Rückschlüsse auf den Charakter zieht. Und wenn das eben so ist, wir haben da mal eine Doktorarbeit vergeben, um aus diesen Gesichtstypen, die da gezeigt wurden, eben vielleicht Krankheitsbilder aus dem craniofazialen Krankheitsbereich zu finden. Diese gibt es durchaus und es wird eben aber leider mit diesen Krankheitsbildern, die für die Menschen ja nichts können, werden dann Charaktereigenschaften eben hineininterpretiert. Eben hier zum Beispiel, das ist würde entsprechen einer Facies bovina, das gibt es eben auch als echtes Kind und wenn dann Porta, dann Dummheit, Unverschämtheit und Faulheit damit korreliert und das etwas ist, was sich in unserer, so du blöder Ochse oder sowas, das ist in unserer Kultur tief verankert, das sind Dinge, die halt gesagt werden und die, denen man sich letzten Endes auch nicht entziehen kann, dann weiß man, was eine solche Malformation für den Patienten bedeuten kann, ebenso dieses letzten Endes Hundegesicht, was eigentlich von den Maßen des Gesichts, von den kephalometrischen Maßen, dem Franceschetti-Syndrom, von dem wir ja heute auch schon gehört haben, entspricht, wenn dann damit assoziiert wird, dass dieser Mensch jähzornig, grausam und hinterhältig ist, dann ist es natürlich extrem unfair, aber auch dagegen kann man nichts anderes tun, als versuchen, frühzeitig diesen Menschen zu normalisieren, weil das eben Dinge sind, die von der Umwelt auf ihn einströmen, gegen die er sich nicht wehren kann und gegen die sich aber auch der Betrachter nicht wehren kann. Und wenn man jetzt schaut, Herrscherphysiognomie, da haben wir leider, oder ich weiß auch nicht leider, aber wir haben keine Assoziation zu einem Krankheitsbild gefunden, wahrscheinlich weil das positiv belegt ist. Insgesamt muss man sagen, zusammenfassend, aus meiner eigenen Erfahrung, aber aus dem, was ich von anderen Kollegen höre, der bewusste Umgang mit diesem Thema der Identität, sowohl der eigenen, des Chirurgen, des Behandlers, als auch der Patienten, kann die Kommunikation, die Interaktion und auch die Behandlungsqualität bereichern und verbessern. Und außerdem zeigt es uns natürlich als Gesichtschirurgen auch die Grenzen der Chirurgie auf. Möchte ich schließen mit diesem Bild auf geräumte Kunst. Das ist das Gleiche, anders angeordnet. Und bedanke mich für Ihr Interesse.